Wachstumsmangel, Fachkräftemangel, sinkende Wettbewerbsfähigkeit. In Deutschland geht's ökonomisch nicht aufwärts, beklagt nicht nur der Bundeskanzler. Also ran ans Arbeits- und Tarifrecht. Das soll restriktiver werden. Die Parteien links der Union stehen auf der Zinne. Krankenstand und Lifestyle-Teilzeit, arbeiten wir zu wenig? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Ines Schwerdner ist bei uns, die Bundesvorsitzende der Partei Die Linke. Zugeschaltet aus Nürnberg ist Frau Professorin Veronika Grimm, Ökonomin, Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, nennt man auch die fünf Wirtschaftsweisen. Und Sie beraten in dieser Funktion die Bundesregierung. Pascal Rettig sitzt für die CDU im Bundestag und ist Vorsitzender der jungen Gruppe innerhalb der Unionsfraktion. Und Lukas Scholle, Gründer und Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Surplus. Herr Rettig, sind wir ein Volk von Faulenzern und Blaumachern?
Ich halte überhaupt nichts davon, das individuell irgendjemandem zum Vorwurf zu machen. Ich finde es besonders, ehrlich gesagt, schwierig, wenn das Politiker machen, die alle hoffentlich Berufe haben, die sie erfüllen. Und mir persönlich geht es auch so. Und deswegen will ich es gar nicht individuell auf die Menschen münzen und sagen, die sind Faulenzer, die müssen mehr arbeiten. Das wäre Bevormundung. Aber wir müssen insgesamt natürlich schon sehen, dass wir mehr Wachstum im Land brauchen. Und dafür brauchen wir mehr Produktivität. Und insgesamt müssen wir dann wahrscheinlich auch ein bisschen länger arbeiten.
Frau Schwerdner, die Vorsitzende der CDU Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Gitta Connemann, die ja den Vorschlag gemacht hat, Teilzeit rechtlich einzuschränken, nur mit gewissen Ausnahmen noch möglich machen. Die hat gesagt, sie sei mutwillig missverstanden worden, weil sie sagt ja, es gibt Ausnahmen, die sie auch immer einfordern in dem Zusammenhang. Also, dass natürlich jemand nur Teilzeit arbeiten kann, gar nicht anders kann, wenn Kindererziehung, Altenpflege, Weiterbildung, das soll ja auch tatsächlich als Ausnahme zugelassen werden. Wird sie da vielleicht tatsächlich mutwillig missverstanden?
Ich glaube nicht, dass jemand, der so einen Antrag einbringt zu einem Parteitag, der weiß natürlich ganz genau, was er tut. Und insbesondere, wenn man Teilzeit mit Lifestyle, also was ja für viele Menschen eine Überlebensstrategie ist, die müssen in Teilzeit arbeiten. Und nur ein ganz, ganz kleiner Teil im einstelligen Prozentbereich sucht sich das freiwillig aus, in Teilzeit zu arbeiten. Und das heißt, man weiß, wenn man von Lifestyle spricht, dass man eigentlich, dass alle mitgemeint sind und es sollen auch alle mitgemeint sind, hier mitgemeint sein. Jeden Tag wird hier versucht auszuprobieren, wie weit man gehen kann, um eben auch Arbeitsrechte zu schleifen. Deswegen glaube ich, das hat System.
Mhm. Frau Grimm, Kritik an dem Vorstoß von Gitta Connemann, die kommt ja auch aus den eigenen Reihen, nicht nur von den Arbeitnehmern in der Union. Der Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen CDU für die Landtagswahl im März, Gordon Schnieder, nennt das Ganze eine Schnapsidee. Hat Gitta Connemann da übers Ziel hinausgeschossen?
Ich weiß nicht, ich finde die Wortwahl jetzt auch nicht so wahnsinnig glücklich. Aber man muss eben auch sehen, dass wir tatsächlich eine Herausforderung haben. Wir müssen nämlich mehr Arbeitsvolumen schaffen. Die Produktivität ist niedrig. Und die Herausforderung ist eigentlich, dass wir an so vielen verschiedenen Schrauben drehen müssen. Weil es gibt nicht die eine Silver Bullet. Ja, jetzt wird gerade über die Lifestyle-Teilzeit diskutiert. Man könnte auch diskutieren über die Abschaffung von Feiertagen, über die Verlängerung der Lebensarbeitszeit, über mehr Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, qualifizierte Zuwanderung. Es gibt ganz viele Themen und die meisten dieser Themen sind einfach polarisierend. Leider jedes einzelne. Und all diese Themen hatten wir nun schon in der Diskussion. Und die traurige Wahrheit ist, aufgrund der niedrigen Produktivität, das Potenzialwachstum der Volkswirtschaft ist nahe 0%. Das heißt, bei Normalauslastung wachsen wir einfach gar nicht und das müssen wir dringend ändern. Leider müssen wir an sehr, sehr vielen dieser Schrauben drehen. Und zwar nicht, indem wir den Menschen was vorschreiben, wie viel sie arbeiten, sondern indem wir Rahmenbedingungen setzen, unter denen wir wieder dynamisches Wirtschaftswachstum kriegen. Und sonst vergehen wir uns wirklich an der jungen Generation. Wir hinterlassen sonst zukünftigen Generationen eine ziemlich ausweglose wirtschaftliche Situation. Und deswegen gilt es jetzt wirklich ernsthaft zu diskutieren und sich jetzt nicht an diesen polarisierenden Begriffen aufzuhängen.
Wir werden ja im Laufe der Sendung auch noch auf andere Themen in dem Zusammenhang, was Wachstum und Wohlstand angeht, kommen. Herr Scholle, der Anteil der Teilzeitjobs im Arbeitsmarkt und auch die Krankmeldungen, die sind hoch wie nie. Ist das ein Problem?
Das
kann man pauschal nicht so beantworten. Bei manchen Leuten, die unfreiwillig in Teilzeit sind, die auch gerne mehr arbeiten würden, aber keine Vollzeitstelle bekommen, da ist das natürlich ein Problem, weil die gerne mehr arbeiten würden. Bei anderen Leuten, die dann freiwillig, das ist auch im klassischen VWL-Lehrbuch, dass sich Leute aussuchen zwischen Freizeit und Arbeit in der freien Entscheidung, wie sie ihr Leben gestalten wollen, da kann man natürlich dann, ist es kein individuelles Problem, ob dann gesamtwirtschaftlich, wie die Effekte daraus resultieren, das ist eine andere Frage. Aber diese ganze Debatte, auch jetzt mit Krankenstand und mit Teilzeit-Lifestyle, reiht sich natürlich in einen ganzen Forderungskatalog des letzten Jahres ein, der sich ziemlich stark um das Thema Arbeitszeit dreht. Von dem Ende des 8-Stunden-Tags, vom Ausweiten der Wochenarbeitszeit, von den Totalverweigerenden, in Anführungszeichen, die arbeiten sollen, jetzt von den Kranken und den Karenztagen. Jetzt geht es dann um die Lifestyle-Leute, den Teilzeit-Lifestyle. Also es sind natürlich ganz viele Stellschrauben, an denen die Union ansetzt, um die Arbeitszeit zu erhöhen, ob das wirtschaftlich überhaupt notwendig ist. Es gibt auch einfach Studien, die sagen, dass natürlich bei geringerer Arbeitszeit die Produktivität sich besser entwickelt. So hat zum Beispiel das IMK gezeigt, dass in Bundesländern, wo Feiertage eingeführt werden, die Produktivität stärker gestiegen ist.
Also das Institut für Makroökonomie, genau. IMK, wobei man ja gab also solche Ergebnisse, dass man in 6 Stunden genauso viel geschafft hat, in 8, man hat es aber nicht weiterverfolgt. Aber das sind natürlich jetzt eine ganze Reihe von Unterstellungen, Vorwürfen, dass man sagt, das, was jetzt Gitta Connemann gesagt hat, wir gucken uns gleich noch an, was der Kanzler dazu auch noch mal sagt, dass das letztendlich möglicherweise gar nicht so notwendig ist, um Wachstum wieder zu generieren.
Also erstmal muss man ja sagen, dass wir die Debatte völlig falsch führen. Und jetzt müssen wir nicht darüber sprechen, dass der Begriff nicht besonders klug gewählt war und auch Lifestyle-Teilzeit nichts ist, was irgendwie in die politische Debatte aus meiner Sicht gehört. Aber ich habe schon Sorge, wie wir in Deutschland teilweise Debatten über solche wesentlichen Fragen führen. Wir müssen doch einmal zugestehen, dass wir in diesem Land, in diesem Jahr alles der Frage unterordnen müssen, ob wir Wirtschaftswachstum erzeugen. Da geht es um gute Löhne, um gute Renten und darum, dass es den Menschen gut geht. Und deswegen ist natürlich die Union im Moment sehr damit beschäftigt, sich zu fragen, wie schaffen wir eigentlich mehr Produktivität? Und ich glaube, dass natürlich über insgesamt mehr Arbeiten auch mehr Produktivität entsteht. Das zeigt ja auch ein OECD-Vergleich. Wir sind bei den Jahresdurchschnittsstunden auf dem allerletzten Platz im OECD-Vergleich. Wir arbeiten insgesamt 200 Stunden im Jahr durchschnittlich weniger als in der Schweiz, in vielen anderen Ländern auch. Und auch im Vergleich zu den 2000er Jahren hat die durchschnittliche Arbeitszeit deutlich ist die zurückgegangen. Und deswegen finde ich, ist es ein total legitimes Anliegen, darüber zu sprechen, ohne dass wir sofort in ein bewusstes Missverstehen übergehen und plötzlich polarisierte Debatten total populistisch führen, statt einfach mal zu sagen, was brauchen wir eigentlich in dem Land, um Wirtschaftswachstum zu erzeugen?
Sie haben es gerade gesagt, populistisch war natürlich auch der Begriff Lifestyle. In dem Zusammenhang haben wir auch selbst gesagt, dass er nicht so wahnsinnig klug war.
Und die Studie selbst ist übrigens auch irreführend. Also das wird immer wieder angeführt und das stimmt dann auch, wenn man das pro Beschäftigte rechnet und dass wir weniger Stunden haben im Schnitt, liegt daran, dass so viele, insbesondere Frauen, in Teilzeit arbeiten müssen.
Aber weil sie ich habe jetzt gelesen, können. Es gäbe eigentlich so viele Arbeitsstunden wie noch nie in Deutschland. Also was
genau, und wenn man es nämlich pro Einwohner rechnet, dann sind wir absolut im Durchschnitt im europäischen Vergleich. Also das ist einfach irreführend, das so zu behaupten. Und wenn man dann eben sagt, Teilzeit ist das Problem, und es ist für viele ein Problem, weil viele Frauen wollen vielleicht auch mehr arbeiten, aber dann fehlen die Betreuungsangebote. Da kommen wir dann vielleicht sogar wieder zusammen. Sagen, aber diese Studie ist einfach irreführend, dass wir in Deutschland nicht genug arbeiten
würden. Teilzeit, also das sind ja dann mehrere Jobs, also 2 oder 3 Teilzeitjobs ist ein Vollzeitjob. Das heißt, die Sozialkosten steigen dann natürlich auch. Selbst wenn das Arbeitsvolumen gleich ist, ist natürlich die Zahl der Teilzeitjobs, Deutschland 40% etwa, natürlich relativ hoch. Es muss ja einen Ausgleich geben zwischen sozialem und wirtschaftlichem. Das war schon immer so gewesen. Es ist aber auch nicht wichtig, im Moment in dieser wirtschaftlichen Situation, in der wir uns befinden, und die ist nicht gut, tatsächlich auch wirklich zu überlegen, wie man Produktivität, Wirtschaftswachstum, Bruttoinlandsprodukt, diese ganzen Parameter auch entsprechend gut beeinflussen kann.
Absolut, aber ich glaube, dass die Bundesregierung den vollkommen falschen Weg hier geht. Also es werden Steuersenkungen, Unternehmenssteuersenkungen versprochen, sollen jetzt sogar vorgezogen werden, die nachweislich überhaupt gar keinen Effekt haben für das Wirtschaftswachstum. Das ist einfach absolut Voodoo, das zu behaupten.
Stimmt einfach nicht.
Da werden Milliarden versenkt, lassen Sie mich noch ausreden. Das heißt, der vollkommen falsche Weg wären die Investitionen. Wir haben einen massiven Investitionsrückstand trotz der Sondervermögen. Also wirklich, wir haben gar nicht die Kapazitäten, unsere Produktivität eigentlich auszubauen. Das heißt, aber es fehlt an Investitionen.
Reform soll ja kommen, damit Investitionen, damit Geld für Investitionen da
ist. Nein, aber das Geld, auch das, wir haben das ja schon oft beraten im Bundestag, das Geld geht vor allem an die Kapitaleigner, es wird ausgeschüttet, aber es hat nachweislich kein Wirtschaftswachstum, nicht in diesem Ausmaß, in dem Sie sich das erhoffen. Und auch jetzt musste ja Katharina Reiche sogar noch die Prognosen zurückstutzen, weil einfach total klar ist, dass diese Anreize, die jetzt gesetzt wurden, überhaupt nichts bringen. Stattdessen bräuchte man wirklich längerfristige Investitionen und da verscheut man sich. Und was man versucht, ist jetzt wirklich durch Angriffe auf die Arbeitszeit, Angriffe auf die arbeitenden Menschen, die Produktivität zu stärken. Die Menschen werden dadurch krank, wir werden als Land dadurch überhaupt nicht produktiver. Wenn die Menschen sich krank zur Arbeit schleppen, werden wir kein Stück produktiver, im Gegenteil, unproduktiver. Also dieser Angriff auf die arbeitenden Menschen ist selbst aus Ihrer Sicht, selbst aus wirtschaftspolitischer Sicht, komplett falsch.
Ich glaube, dass das, wenn ich dazu einmal
noch ganz kurz damit einbeziehen darf, das Thema Krankmeldungen, sagt man ja, im Durchschnitt 14,5 Tage im Jahr sind die Leute in Deutschland krank. Jetzt diese telefonischen Krankmeldungen würden das angeblich ja auch besonders fördern. Jetzt sind nur 0,9% der Krankmeldungen tatsächlich übers Telefon. Ist das ist dieser Bereich Krankmeldung, der viele Leute ja auch beschäftigt, aus Sicht einer Wirtschaftswissenschaftlerin wirklich ein sehr wichtiges Thema?
Ja, da ging jetzt gerade auch so einiges durcheinander. Also einerseits ist natürlich Krankheitstage in der Tat aktuell ein Thema. Deutschland ist bei den bezahlten krankheitsbedingten Fehltagen wirklich sehr, sehr weit oben. Wobei es auch da die Frage der Messgenauigkeit gibt. Aber das ist wohl schon Fakt, dass Deutschland da sehr weit oben ist. Dann haben wir natürlich relativ viele Urlaubs- und Feiertage. Zum Beispiel im Jahr 5 mehr als in den Niederlanden. Frankreich ist ein bisschen höher als wir. Und da sind schon relativ viele Fehltage, die dann auch dazu führen, dass das Arbeitsvolumen insgesamt niedrig ist, obwohl bei der Wochenarbeitszeit, wenn man einfach die vertragliche Wochenarbeitszeit nimmt, Deutschland nicht so dramatisch schlecht dasteht, wie das manchmal dargestellt wird. Und bei den Unternehmenssteuern ist es natürlich so, dass die Unternehmenssteuern dazu führen, dass Investitionen ins Land geholt werden, gerade Investitionen, die neu getätigt werden, die werden sehr stark durch den Durchschnittssteuersatz getrieben, während Erweiterungsinvestitionen eher durch den Grenzsteuersatz, also durch den Steuersatz auf den zusätzlichen Gewinn getrieben werden. Und ich hatte ja schon betont, es muss ein Maßnahmenpaket geben und keine Maßnahme ist die Silver Bullet. Die Unternehmenssteuersenkungen sind deswegen besonders wichtig, weil durch den zunehmenden Steuerwettbewerb in den vergangenen Jahren Deutschland mittlerweile im internationalen Vergleich wirklich ein Hochsteuerland ist. Und insofern wäre dieses Signal an die Unternehmen sehr, sehr wichtig. Es ist aber auch so, dass auch durch die Steuersenkung wir zwar diesen Effekt auf die Investitionen erwarten durften, aber auch das bringt nicht den dynamischen Wachstumsschub. Also wir brauchen hier eine ganze Reihe an Maßnahmen und es ist wirklich so, dass das Land wieder wettbewerbsfähig sein muss, weil diese öffentlichen Investitionen, die bringen eben nicht das Wachstum. Wenn wir jetzt die Wachstumsprognose des Sachverständigenrats für das Jahr jetzt angucken, dann ist 0,3 Prozentpunkte von den 0,9 insgesamt, dem geschuldet, dass 2 Feiertage auf einem Wochenende liegen. 0,3 Prozentpunkte geht zurück auf einen Übertrag aus dem Vorjahr und nur 0,3 Prozentpunkte auf diese zusätzlichen schuldenfinanzierten Verausgabungen sind ja gar nicht viele Investitionen dabei. Und da sieht man, dass eben nur staatliches Geld ausgeben uns wirklich nicht das Wachstum bringt, vor allen Dingen kein nachhaltiges Wachstum bringt. Also ich glaube schon, dass wir uns über diese Themen Gedanken machen müssen.
Jetzt sind wir beim Thema Arbeitszeit auch noch. Sie haben ja, Herr Scholle, gerade gesagt, möglicherweise ist das gar nicht so dramatisch, der Bundeskanzler widerspricht Ihnen aber in dieser Frage. Da lassen wir jetzt gleich mal zu Wort kommen. Ist er nicht anwesend? Am 11. Januar.
Mit Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche lässt sich der Wohlstand unseres Landes, den wir heute haben, in Zukunft nicht erhalten. Und deswegen müssen wir mehr arbeiten.
14. Januar eingeblendet, also vor 14 Tagen. Ja, also er sagt ja, es ist einfach, wir haben ein bestimmtes Wohlstandsniveau, wir haben Verpflichtungen, einen nicht gerade billigen Sozialstaat, der aber eben auch zu sozialem Ausgleich führt, der viele Menschen vor Armut bewahrt. Hat er da nicht recht, dass das doch irgendwie auch über das Volumen an Arbeit, an Produktivität, sind nicht nur irgendwelche Handlangerberufe, die wir ausführen, sondern die ja auch produktiv sind, die Wirtschaft steigern, Produktivität und Wachstum erzeugen?
Da muss man die Frage stellen, wie viel bringt dann tatsächlich mehr Arbeit der Gesamtwirtschaft. Und das kann man auch natürlich dann einmal analysieren. Wenn man eine Stunde mehr arbeitet, dann hat man einmal einen Wachstumseffekt. Aber der steigert sich ja nicht jährlich, weil das kann man einmal machen. Man kann es auch mehrmals machen. Das fordert die Union ja an den unterschiedlichen Stellschrauben, dass wirklich für alle Teilgruppen der Gesellschaft die Arbeitszeit erhöht wird, ob jetzt für Rentner in der Aktivrente, für Überstundenzuschläge, für Totalverweigerer, in Anführungszeichen jetzt 8-Stunden-Tag, Karenzzeiten. Das sind ja ganz viele Maßnahmen, die die Arbeitszeiten erhöhen sollen. Das kann man natürlich machen, aber das kann man nicht dann dauerhaft machen. Und der Wachstumseffekt wird vor allem nicht dauerhaft sein, weil dann sind die Maßnahmen einmal ausgeschöpft und werden nicht langfristig das Wachstum weiter ankurbeln. Dazu muss man natürlich dann andere Maßnahmen treffen. Und vor allem sehen wir gerade eine Wachstumsschwäche, vor allem weil die Exporte in die USA und China schwächeln. Und das hat jetzt relativ wenig erstmal mit der Arbeitszeit zu tun. Da muss man natürlich eher nachfrageseitig rangehen, in dem Sinne, dass die Autoexporteure eher im Inland ihre Autos verkaufen. Das sieht man jetzt mit der Elektroprämie. Das ist schon mal, das ist eher ein Schritt in die richtige Richtung, um da zielgenau sozusagen die Nachfrage zu erhöhen und jetzt nicht angebotsseitig immer weiter die Arbeitsstunden zu erhöhen. Weil was passiert ökonomisch? Wenn man gesamtgesellschaftlich die Arbeitsstunden erhöht, dann steigt das Angebot an Arbeitsstunden ganz offensichtlich. Was passiert daraus? Die Arbeitslosenzahl steigt ja jetzt schon. Das heißt, die Arbeitslosigkeit wird noch weiter steigen, wenn wir noch mehr Arbeitskräfte haben. Was passiert?
Da lese ich jetzt ständig, dass es aus demografischen Gründen ja einen Fachkräftemangel ergeben soll, den man aber auch nicht. Es gibt trotzdem, die Arbeitslosigkeit steigt ja. Das ist irgendwie eine Entwicklung, wo man sagt, was stimmt denn jetzt? Haben wir jetzt zu viele oder zu wenig Arbeitskräfte?
Ehrlich gesagt ist die Debatte ja ziemlich bezeichnend, auch heute wieder. Und ich finde auch das, was Frau Schwertner eben gesagt hat, zeigt, was der Kern des Problems ist. Wenn wir Arbeit immer als Zumutung begreifen, Sie haben gesagt, mehr Arbeit macht die Menschen krank. Ich finde, das ist doch eine total falsche Herangehensweise. Wenn wir gute Arbeit schaffen, führt es im Zweifel dazu, dass die Leute dort vielleicht auch Erfüllung finden, dass sie Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben und dass es ihnen insgesamt besser geht. Höhere Löhne, höhere Renten. Und deswegen müssen wir doch überlegen, was sind eigentlich die Gründe, warum die Menschen im Moment nicht mehr arbeiten, auch freiwillig. Weil die Zahl derer, die aktuell freiwillig sich für Teilzeit oder andere Modelle entscheiden, ist ja schon hoch. Da haben Sie angesprochen. Die ist natürlich hoch. Da können Sie immer wieder mit Ihren einprozentigen Statistiken kommen, aber die stimmen halt nicht.
Na, haben Sie mal mit den Menschen gesprochen, warum?
Das Statistische Bundesamt sagt, dass die Hälfte der Menschen sich freiwillig entscheiden. Ich habe Sie eben auch ausreden lassen und ich glaube, es geht ja darum, dass wir zum Beispiel mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf schaffen, dass wir eine größere Flexibilität schaffen bei der wöchentlichen Höchstarbeitszeit, also dafür zu sorgen, dass die Menschen flexibel entscheiden können, wann sie arbeiten wollen, sperren sie sich dagegen. Bei der Frage, die sozialen Sicherungssysteme zu reformieren, sperren sie sich dagegen. Wir müssen doch die Sozialabgaben mal stabilisieren, statt die immer weiter steigen zu lassen. Das belastet die Menschen und das führt im Zweifel auch dazu, dass ganz viele sagen, für mich lohnt es sich doch gar nicht, noch mal 10 Stunden mehr zu arbeiten, weil das Allermeiste irgendwann abgezogen wird und weil die Sozialausgaben und die Steuern immer weiter steigen. Sie wollen es immer weiter hochdrücken. Und das führt irgendwann dazu, dass sich Arbeit nicht mehr lohnt. Und deswegen müssen wir den umgekehrten Weg gehen, uns mal überlegen, wie machen wir Arbeit wieder attraktiver. Die Leute sollen ja nicht gezwungen werden, aber sie sollen Arbeit als was Positives auch wieder sehen können und sich freiwillig dazu entscheiden, weiter und länger zu arbeiten. Und dann schaffen wir auch Produktivität, Wachstum und am Ende auch ein gutes Leben für die Menschen.
Jetzt haben Sie sehr viel durcheinander gebracht, aber ich wollte noch einmal sagen, warum diese Aussagen von Friedrich Merz und auch von Katharina Reiche und Gitta Connemann so viel Empörung im Land auslösen. Das ist doch bewusst hergestellt, dass Sie sagen, dass Menschen ins Gesicht, Pflegekräften, nein, es sind einfach Menschen, die darauf empört reagieren, weil sie sagen, dass Pflegekräften ins Gesicht die Doppelschichten machen, die wirklich hart körperlich arbeiten. Sie sagen, dass Menschen, ich bin auch alleinerziehende Mutter, die schon Sorgearbeit ausreichend haben und dann sagen Sie, ja, die Leute sollen einfach wieder Erfüllung finden. Die Menschen sind kaputt nach einem 12- oder 14-Stunden-Tag. Die Menschen sind kaputt nach 40 Jahren Arbeit. Und Sie sagen, dass diesen Menschen ins Gesicht das Work-Life-Balance...
Sie werfen gerade ganz viele Sachen durch.
Nein, das ist doch aber der Alltag der Menschen. Sprechen Sie doch mal von der Realität der Menschen, die das empörend wahrnehmen. Die sagen, wir werden angegriffen, wenn wir uns krank melden müssen, werden wir angegriffen, unser Rentenalter wird angegriffen, wir sollen die ganze Zeit länger schuften und trotzdem wird das Leben immer unbezahlbarer und die Regierung tut dafür nichts. Das ist das, was bei den Menschen ankommt. Und deswegen spreche ich wirklich nur von der Position der Menschen aus, die das als Angriff wahrnehmen. Und da können Sie das nicht schönreden und einfach, und der Kanzler kann sich nicht hinstellen und sagen, Work-Life-Balance ist ein Problem. Es gibt viele junge Menschen, viele junge Familien, die wünschen sich mehr Zeit mit ihren Kindern und das können Sie nicht absprechen und einfach so lächerlich machen.
Aber was ist es denn jetzt? Ist die Arbeitszeit, ist jetzt Arbeiten, kann das Erfüllung sein? Ich meine, wenn man vier oder viereinhalb Jahrzehnte Arbeit hinter sich hat, bevor man in Rente geht. Das hält man nicht gut durch, wenn die Arbeit nicht auch Erfüllung ist, wenn sie auch Spaß macht. Es ist dann Schuften, das heißt, das hält man ja eh nicht lange durch, wenn man sagt, das ist eine Schufterei. Und ob man dann nicht doch versucht, die Arbeit irgendwie menschlicher, humaner zu machen, da können sich ja auch manche Unternehmen an die Nase fassen. Viele Chefs mobben ihre Mitarbeiter. Das ist ein großes Problem. Die Leute sollen gern zur Arbeit gehen, sie sollen motiviert sein, nur dann sind sie produktiv, dann erreichen sie auch etwas. Sollten sich nicht die Unternehmerverbände auch mal an ihre eigenen Leute wenden, um da auch zu sagen, was läuft bei uns eigentlich falsch und immer nur den anderen vorzuwerfen, naja, ihr wollt nicht so richtig arbeiten.
Selbstverständlich sind auch die Arbeitgeber in der Pflicht, das ist ja völlig klar. Ich würde jetzt nicht so weit gehen wie Sie und sagen, dass Arbeitgeber in großer Zahl ihre Mitarbeiter mobben, sondern im Moment sind ganz viele Arbeitgeber sehr froh, wenn sie Beschäftigte finden. Sie haben auch den Fachkräftemangel angesprochen. Und natürlich geht es auch darum, uns Gedanken zu machen, wie gehen wir eigentlich mit den Menschen um, die wirklich schwere Arbeit machen. Und das wurde mit dem Antrag auch im Übrigen überhaupt nicht angegriffen. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, wir führen die Debatte total falsch über ein bewusstes Missverstehen. In dem Antrag für den Bundesparteitag ging es ja darum, dass man das Recht auf Teilzeit auf die Fälle beschränkt, in denen man Kindererziehung hat, Pflege, Fort- und Weiterbildung, die Fälle, für die das auch da war und für die wir es eingeführt haben. Das ist völlig richtig. Meine Mutter war auch alleinerziehend. Die hat ihr Leben lang zwar Vollzeit gearbeitet, ich habe großes Verständnis dafür, dass es nicht immer in allen Fällen der Fall sein kann. Und deswegen müssen wir doch über die Fälle sprechen, auch differenziert, in denen es so ist, wie Sie es beschreiben, aber nicht einfach pauschal sagen, wir würden den Arbeitnehmern ins Gesicht springen. Ich glaube, dann gehört schon auch eine ehrliche Auseinandersetzung damit dazu, was eigentlich die wirklichen Probleme sind, warum die Menschen Teilzeit arbeiten. Und es soll ja auch niemandem vorgeschrieben werden. Jeder kann sich frei entscheiden. Es geht nur um die Frage, ob das Recht auf Teilzeit beschränkt werden soll auf bestimmte Bereiche, Pflege, Kindererziehung, Fort- und Weiterbildung. Und nichts anderes stand in dem Antrag.
Frau Grimm, ist denn das einem tatsächlich auch aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Forschungsarbeit ein Problem, wie es in der Arbeitswelt zugeht, dass es in vielen Betrieben oder in einigen Betrieben, wie viele das jetzt sind, wissen wir auch nicht, mit dem Verhältnis zwischen mit dem Betriebsklima nicht so gut klappt. Die Frage ist, wie kann man Leute motivieren, wie kann man sie länger gesund halten, damit könnte man auch die Lebensarbeitszeit verlängern. Wird dieses Problem, sagen, Humanität der Arbeitswelt zu wenig beachtet?
Ja, ich würde eigentlich das Problem genau in der anderen Ecke sehen. Wir haben eine ziemlich unternehmerfeindliche Stimmung im Land. Allein, dass jetzt schon das so in den Raum gestellt wird, dass die Unternehmer wohl ihre Arbeitskräfte mobben.
Das soll aber vorkommen.
In vielen Unternehmen, gibt sicherlich Heterogenität, aber in vielen Unternehmen ist genau das Gegenteil der Fall. Und zwar deswegen, weil wir mittlerweile einen Fachkräftemangel haben. Das heißt, die Unternehmen müssen um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werben und denen ziemlich viel bieten und denen in vielen Fällen auch entgegenkommen, zum Beispiel auch bei dem Wunsch nach Teilzeit, selbst wenn gar kein Recht bestünde. Einfach, weil man ja konkurriert um die hochqualifizierten Fachkräfte. Und das, was man in der Unternehmenswelt sieht, es gibt immer die schwarzen Schafe, aber das, was man in der Unternehmenswelt sieht, ist erstmal, dass viele Unternehmen sich sehr, sehr gut um ihre Mitarbeiter kümmern, Weiterbildungsprogramme haben, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln, auch für Nachfolgen in Führungspositionen und das natürlich auch im eigenen Interesse. Weil das Unternehmen natürlich besser läuft, wenn die Mitarbeiter motiviert sind und sich mit dem Unternehmen auch identifizieren. Und ich glaube, das ist uns komplett verloren gegangen, diese Wertschätzung für die Unternehmerinnen und Unternehmer. Ohne die wird es nämlich kein dynamisches Wachstum in unserem Land geben. Und aktuell läuft die Debatte in der Richtung hat die Debatte einfach eine ziemliche Schieflage. Es ist wichtig, die gute Rahmenbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu haben. Aber es ist auch so, dass in einem Unternehmen, in dem das gut läuft, die Mitarbeiter sich eben schon auch mit ihrer Arbeit identifizieren. Und wir diskutieren hier einfach über ein großes Spektrum. Es ist sehr gefährlich, dass man nur die schwarzen Schafe rauspickt und sagt, wegen den schwarzen Schafen muss man jetzt alles überregulieren. Dann hat der Unternehmer nämlich gar keinen Spielraum mehr und das unternehmerische Handeln wird so eingeengt, dass letztlich das Wachstum auch deswegen ausbleibt, weil der Unternehmer nicht mehr so einen großen Optionenraum hat, aber die unternehmerischen Risiken natürlich immer noch bei ihm liegen. Also Ich glaube, wir müssen da schon umdenken. Wir werden rein staatlich organisiert Wachstum in Deutschland nicht zurückholen. Wir müssen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft schaffen, indem die Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren Mitarbeitern zusammen Deutschland eben wieder aus dieser Wachstumsschwäche herausziehen. Anders wird es nicht gehen.
Also nochmal, um das klarzustellen, was ich da auch gesagt habe. Also Wertschätzung beruht auf Gegenseitigkeit. Und natürlich gibt es viele Unternehmen, in denen die vorbildlich sind in ihrem Betriebsklima. Aber Sie haben jetzt gesagt, Frau Grimm, es ist jetzt, geht in die eine Richtung. Es werden vor allem die Unternehmer beschuldigt. Das ist aber eben auch die Frage, wie eben in den Unternehmen tatsächlich gearbeitet wird. Das ist ja auch eine Sache, die auf Gegenseitigkeit beruht. Und da, glaube ich, müssen sich dann, und das war ja auch der Sinn meiner Frage vorhin, alle an die Nase fassen. Also eben auch Arbeitnehmer, auch Gewerkschaften, dass viele Dinge, die vielleicht da auch besprochen oder erwartet werden in einem Unternehmen, das ja eben auch auf Gewinnerzielung aus ist, auch nicht möglich ist.
Nein, also ich sehe das wirklich überhaupt nicht so. Wir haben eher Verhältnisse, wo die Tarifbindung in Deutschland sinkt, insbesondere in Ostdeutschland, obwohl eine EU-Mindestlohnrichtlinie mindestens bei 80% die Tarifbindung sieht, also dass eigentlich die Arbeitsrechte ausgehöhlt werden und auch eben die Tarifbindung sinkt. Das heißt, dass die Beschäftigten eigentlich weniger Rechte haben jetzt in den letzten Jahren. Also ich kann überhaupt nicht erkennen, dass das Klima für die Beschäftigten besser geworden sei, sondern dass es eben auch diese permanenten Angriffe gibt. Und lassen Sie mich auch noch ein Beispiel bringen, weil wir hatten heute... Aber
das kann man auch nicht pauschalieren, diese Behauptung.
Na, aber die Zahlen zur Tarifbindung kann ich ja so, sagen, die stimmen einfach. Ja. Und das ist wirklich ein Problem, weil die Menschen weniger Sicherheiten haben. Und wir hatten heute bei uns in der Linksfraktion Mitarbeiter von Bosch aus Waiblingen, das geschlossen werden soll, das Werk, in 2 Jahren. 500 Leute werden da vor die Tür gesetzt. Bei Zalando in Erfurt, das Unternehmen kriegt starke Subventionen noch von der öffentlichen Hand, macht Gewinne und 2000 Menschen werden kurz nach dem Weihnachtsgeschäft vor die Tür gesetzt. Da können Sie mir doch nicht sagen, dass die Unternehmen nicht in Deutschland gepampert werden, also durch auch Unternehmenssteuersenkung zum Beispiel, und dass Beschäftigte einfach vor die Tür gesetzt werden. Das heißt, wir haben es mit einer massiven Deindustrialisierung mittlerweile zu tun. Wir verlieren tausende Industriejobs monatlich. Die Bundesregierung macht dagegen überhaupt nichts. Und natürlich hat das auch einen Effekt dann wiederum auf den Dienstleistungsbereich. Und genau das schwächt doch das Wirtschaftswachstum. Dass die Industrie langsam abstirbt und die Bundesregierung nichts tut, Katharina Reiche, keinen Plan hat für Industriepolitik. Und das heißt, die Menschen verlieren ihre Jobs. Es gibt permanent Angriffe auf die Arbeitsrechte, die Tarifbindung sinkt. Da kann mir keiner erzählen, dass das jetzt ein gutes Klima wäre für die Beschäftigten.
Auf die Arbeitnehmerseite gucken, Herr Scholle, es gibt ja auch Lohnforderungen in den letzten Jahren der Gewerkschaften, die jetzt nicht gerade zur Befriedung des Arbeitsklimas und des gesellschaftlichen Friedens beigetragen haben, die zum Teil überzogen hoch waren. Dann musste man auch bei den Tarifverhandlungen auch wieder zurück. Welche Verantwortung haben denn Gewerkschaften in diesem ganzen Kontext? Sie sind jetzt die Schützer der Arbeitnehmer, aber sie haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Und manchmal hat man das Gefühl, dass bei einigen die auch nicht so wahnsinnig weit entwickelt ist.
Aber wenn man sich die Reallohnentwicklung anguckt der letzten Jahre, dann ist die Reallohnhöhe ungefähr auf dem Niveau von 2019, 2020. Durch die hohe Inflation wurden natürlich die Löhne relativ entwertet. Das heißt, die Reallöhne sind gar nicht so hoch. Und die Gewerkschaften haben auch in den letzten Jahren keine dramatisch hohen Lohnforderungen gestellt. Sonst wären die Reallöhne natürlich total gestiegen, was sie nicht sind. Und auch beim Thema Arbeitszeit sind die Gewerkschaften überhaupt nicht so, dass sie jetzt gerade eine Arbeitszeitreduzierung fordern. Also ich finde sie tatsächlich dann schon eher gemäßigt in ihren Forderungen. Und die Forderungen sind natürlich das eine, das Ergebnis ist immer das andere. Bei den Beamten haben wir jetzt sogar gesehen, dass da die Arbeitszeit erhöht wurde. Das ist natürlich in dem Sinne absurd, wenn quasi da dann halt solche Mechanismen zu tragen kommen, die nicht zugunsten der Arbeitnehmenden sind, sondern eher zulasten der Arbeitnehmenden. Also ich würde da die Gewerkschaft nicht als Schuldigen in dem Sinne adressieren, sondern eher das.
Ich habe nicht nach den Schuldigen, sondern nach der Verantwortung gefragt. Das meine ich auch bei den Unternehmerverbänden nicht. Es ging ja um die Verantwortung, erstmal sich selbst an die Nase zu fassen und zu überlegen, was tragen wir dazu bei oder wo liegen unsere Probleme. Weil man ja immer wieder in dieser Auseinandersetzung hört, dass die aufeinander deuten und man mit dem Finger auf jemanden zeigt, zeigen ja bekanntlich 3 auf einen zurück. Die Zusammenhänge rette ich, diese Forderung, weniger Teilzeit, mehr Vollzeit zu arbeiten, ist ja gerade schon mal angesprochen worden. Wir verlieren nach statistischen Angaben im Moment im Monat 10.000 Vollzeitjobs. Die Forderung, mehr Vollzeit zu arbeiten, klingt natürlich ein bisschen komisch.
Naja, die Probleme kommen ja aktuell ziemlich krass zusammen. Wir verlieren einerseits ganz viele Stellen, und Frau Schwertner hat das angesprochen, nur passen Ihre Forderungen natürlich nicht zu Ihrer Politik, weil es ist völlig klar, dass wir mehr Wachstum brauchen und dass solche Fälle wie von Bosch für die Beschäftigten wirklich dramatisch sind. Aber dann müssen wir doch eine andere Politik machen. Dann müssen wir dafür sorgen, dass insbesondere für die Unternehmen die Steuern und Abgaben sinken, die Lohnkosten, die Energiekosten, die Bürokratie, damit wieder Wachstum, damit Stellen geschaffen werden können in Deutschland. Und das ist doch die wesentliche Frage. Da habe ich von Ihnen noch keine einzige Forderung gehört, wie wir wirklich ernsthaft zu Wachstum in dem Land kommen. Und deswegen ist natürlich auch die Senkung der Körperschaftssteuer für die Unternehmen wichtig. Die kommt aber, Stand jetzt, erst 2028. Besser wäre, die vorzuziehen und schneller zu einer deutlichen Senkung auch der Belastung zu kommen. Und ich glaube, das hängt alles miteinander zusammen. Einerseits verlieren wir Jobs, wir haben aber in anderen Bereichen auch einen hohen Fachkräftemangel. Und deswegen müssen wir jetzt schauen, dass wir es irgendwie schaffen, die Unternehmen hier im Land zu halten, damit nicht immer mehr abwandern, damit Investitionen woanders stattfinden, weil die Unternehmen holen wir nicht mehr zurück. Es ist jetzt unsere Aufgabe, in diesem Jahr dafür zu sorgen, dass wir Wachstum in dem Land haben, dass die Unternehmen dabei bleiben und dass die Rahmenbedingungen deutlich besser werden, als sie in der Vergangenheit waren. Und es geht nicht mit einer linken Politik, indem man Arbeitgeber schimpft. Das war im Übrigen auch der Fehler aus meiner Sicht von Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas, die einen Kampf zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern aufgemacht hat. Den brauchen wir nicht im Land, sondern wir brauchen gute Unternehmen, die gute Rahmenbedingungen haben und die dann auch für gute Löhne und eine gute Beschäftigung für ihre Beschäftigten.
Den Kampf brauchen Sie in der Koalition, glaube ich, auch nicht zur Stabilisierung des Regierungsbündnisses. Frau Grimm, Sie haben ja gerade auch die staatlichen Investitionen zwar jetzt nicht kritisiert, gesagt, aber die machen ein wesentliches Wachstumspotenzial im Moment aus mit den 0,3%. Aber sie sind ja gleichzeitig auch eine Art Anschubfinanzierung, um dann auch private Investitionen möglich zu machen. Ist das ein sinnvoller Weg, dass der Staat erstmal in Vorlage tritt mit Investitionen in die Infrastruktur, in die Bildung, auch Verteidigung und dann hofft, dass eben private Investoren hinterherkommen?
Ja, das war ja der Plan der Bundesregierung, zumindest das war, was angekündigt war. Jetzt aktuell sehen wir leider, dass eben ein großer Teil der Mittel nicht in die Investitionen, in zusätzliche Investitionen fließt. Also es wird im Vergleich zu der Haushaltsplanung der Ampelregierung nur relativ wenig mehr investiert. Viele Gelder fließen dahin, Haushaltslücken zu stopfen. Und zwar deshalb, weil die Sozialausgaben, die Verteidigungsausgaben und die Zinskosten ansteigen. Und 2029 werden wir laut Finanzplanung der Bundesregierung schon in einer Situation sein, wo die Sozialausgaben, die Zinskosten und die Verteidigungsausgaben die gesamten Staatseinnahmen auffressen. Und das noch nach einer relativ optimistischen Berechnung der Staatseinnahmen, weil bei diesen Prognosen ist aktuell ein sehr, sehr hohes Wachstumspotenzial unterstellt, das wir wahrscheinlich mit den aktuell geplanten Maßnahmen nicht erreichen werden. Und das zeigt das Dilemma, wir brauchen dringend Wachstum und haben aber diesen Strukturwandel. Und ich glaube, da liegt auch die Herausforderung, weil die Politik eben nicht einfach nur die bestehenden Unternehmen helfen kann, weil unser traditionelles Geschäftsmodell, also großes verarbeitendes Gewerbe, wird zunehmend durch den internationalen Wettbewerb attackiert. Und die Chinesen und andere Schwellenländer, die auch in hoher Qualität Konkurrenzprodukte auf den Markt bringen, machen unserer Industrie Konkurrenz und führen dazu, dass dieses Geschäftsmodell unter Beschuss ist. Das heißt, wir bräuchten eigentlich eine dieser Strukturwandel, der sich da abspielt, der müsste eigentlich sich entwickeln in Richtung von Industrien, wo wir wieder Wertschöpfung und Alleinstellungsmerkmale entwickeln können. Und in dem Zusammenhang ist natürlich die Frage, wie schaffe ich es eigentlich, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die jetzt ihre Jobs verloren haben oder verlieren im verarbeitenden Gewerbe, dass die nicht, wie es aktuell der Fall ist, in den öffentlichen Dienst wandern und in den Gesundheitssektor. Dort gibt es die Aufwüchse an Beschäftigung, sondern dass die in den privaten Dienstleistungssektor kommen, wo dann auch gute Löhne bezahlt werden können, weil attraktive Geschäftsmodelle möglich sind. Und da müssen wir Räume eröffnen und müssen auch diese Reallokation von Arbeit ermöglichen. Und da in dem Zusammenhang ist es natürlich schon ziemlich wichtig, wie die Arbeitsmarktregulierung ausgestaltet ist. Also wir haben eine deutlich herausforderndere Situation vor der Brust als zu Zeiten von Schröders Agenda 2010, wo man am Arbeitsmarkt so ein bisschen die Rahmenbedingungen verbessert hat und dann der Export unsere Wirtschaft wieder sozusagen aus der Wachstumsschwäche gezogen hat. Das wird jetzt nicht gelingen. Und deswegen haben wir wirklich eine große Herausforderung vor der Brust und müssen diese ganzen Themen, die wir jetzt angerissen haben, auch diskutieren. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum.
Jetzt ist es ja so, dass alles mit allem auch zusammenhängt. Frau Schwertner, die Wirtschaftspolitik, die Finanzpolitik, die Sozialpolitik, die Strukturpolitik. Jetzt hat der Bundeskanzler gesagt, am Ende des Tages muss stehen, dass wir alle zusammen in dieser Bundesrepublik eine höhere volkswirtschaftliche Leistung gemeinsam erreichen, als wir sie gegenseitig erreichen. Er appelliert also an das Gemeinwohl und das Verantwortungsgefühl von allen. Ist das in dieser Situation richtig? Müssen da nicht auch alle überlegen, was sie dazu beitragen können?
Ja, das ist richtig. Wenn er die Frage ist, wen meint er damit alle? Er meint offensichtlich nicht die 800.000 Menschen, die allein von ihrem Vermögen leben können in Deutschland und die nämlich wirklich einen Luxus-Lifestyle haben.
Das vermuten Sie jetzt.
Nein, aber das ist ja, davon spricht ja die CDU überraschenderweise nicht. Bis 1997 hatten wir eine Vermögenssteuer. Komischerweise müssen die wirklich Superreichen, die einfach reformiert werden könnte, das wissen Sie auch selbst, dass auch das eine Lüge ist, aber wir könnten einfach die Vermögenssteuer wieder einführen und wir könnten dadurch wirklich auch diesen Lastenausgleich, also diejenigen, die sehr viel haben und die seit sehr langer Zeit nichts mehr beitragen zu diesem Gemeinwohl, die überhaupt nicht mitgemeint sind, wenn wir über Lifestyle nämlich wirklich sprechen. Herr Merz kann da vielleicht selber mit seinem Privatjet fliegen, aber viele andere Menschen können das eben nicht. Und deswegen werden die Superreichen geschont, seit Jahrzehnten geschont, während wirklich viele Menschen, die wenig haben, die Minijobs haben, die am untersten Ende des Lohnsegments haben, nichts davon haben, keine breite Entlastung spüren. Also man könnte sofort die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel streichen. Man könnte sofort wirklich die Binnennachfrage dadurch stärken, dass man wirklich für höhere Löhne sorgt, für Entlastung sorgt, eben bei der Mehrwertsteuer oder auch durch eine Einkommenssteuerreform. Sie könnten doch mittlere und kleinere Einkommen entlasten und Sie könnten dadurch machen auch die Binnennachfrage. Nein, das machen Sie überhaupt nicht. Sie können also, das sofort
es gibt
machen,
kein einziges
aber sie trauen,
Land,
sich, in dem, trauen sich nicht an die hohen Vermögen ran.
Es gibt kein einziges Land, in dem Wohlstand durch Umverteilung entstanden ist. Kein
also viele Wohlfahrtsstaaten in Skandinavien
und
haben genau so ein sehr erfolgreiches Modell gehabt.
Deswegen müssen wir eher dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen besser werden. Und natürlich, wir sind uns ja einig, dass die kleinen und mittleren Einkommen entlastet werden müssen. Dafür müssen wir jetzt den Freiraum schaffen. Und ich habe auch die Erwartungshaltung an die Bundesregierung, dass wir unbedingt in der Legislaturperiode kleine und mittlere Einkommen entlasten. Die trifft es am stärksten. Die müssen wir entlasten bei der Einkommenssteuer, aber ehrlich gesagt auch bei den Sozialabgaben, die immer weiter steigen und die im Zweifel auch dazu führen. Wir waren mal bei 40% und sind heute bei 43%. Und in der Legislaturperiode steigen die Sozialabgaben auf über 45%. Das betrifft vor allem kleine und mittlere Einkommen. Das ist eine rein soziale Frage. Aber reine Umverteilung ist doch nicht die Lösung. Immer zu sagen, wir machen einfach neue Schulden, wir machen eine Umverteilung, die Reichen müssen mehr zahlen. Die Lösung wäre doch dafür zu sorgen, dass die Unternehmen so gute Rahmenbedingungen haben, dass wir Wachstum in den Land
Also Frau Grimm hat es aber gerade gesagt, dass es braucht zusätzliche Investitionen in die Industrie, in die Infrastruktur, in die Bildung. All das, was wir brauchen, um diese Binnenfrage zu stärken, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Ja. Und sie stemmen sich jetzt dagegen und die junge Union will sogar auch noch eine Schuldenbremsenreform blockieren. Es ist genau das, was wir brauchen, um wirklich Investitionen in die Zukunft möglich zu machen. Also sie betreiben wirklich wirtschaftsfeindliche Politik. Ich muss es wirklich so sagen. Es tut mir leid, dass Sie das jetzt von der Linken hören müssen.
Das ist eine generationenungerechte Politik, die Sie hier machen wollen. Wenn wir immer weiter neue Schulden machen,
das Gegenteil ist der Fall. Die Jugend hat nichts davon, wenn die Infrastruktur kaputt geht und nicht in Bildung investiert wird.
Wir haben 500 Milliarden Euro Sondervermögen aufgenommen. Und wir sehen jetzt, dass ein großer Teil des Sondervermögens an den falschen Stellen ausgegeben wird. Deswegen können wir darüber sprechen und müssen darüber sprechen, dass es richtig investiert wird. Aber nach 500 Milliarden Euro Sondervermögen für die Infrastruktur, 100 Milliarden Euro KTF zu sagen, wir brauchen neue Schulden, das kann doch keine Politik sein.
Sie wissen, dass allein 100 Milliarden in die Investitionen in die Deutsche Bahn zum Beispiel nur dafür ausreicht, um den Ist-Zustand zu erhalten. Jeder, der schon mal mit der Deutschen Bahn gefahren ist, weiß, was das in der Realität bedeutet. Es reicht bei weitem, es reicht vorne und hinten nicht, weil wir seit Jahrzehnten einen Investitionsrückstau haben.
Und Sie wollen das dann alles den nächsten Generationen?
Nein,
die Jugend hat nichts davon. Die Frage würde ich gerne Herrn Scholle noch stellen. Ist das jetzt mal unabhängig von rechter und linker Wirtschaft oder rechter und linker Sozialpolitik, geht das alles auf Kosten der nächsten Generation?
Nein, weil Schulden sind immer auch Vermögen irgendwo anders. Die Frage ist natürlich, wie verwendet man Schulden, also die finanziellen Spielräume und was macht man damit? Und wenn man jetzt quasi eine Schulden aufnimmt, um damit eine Schiene zu bauen, dann hat sich das Vermögen erstmal nicht verändert. Man hat Schulden auf der einen Seite und die Schiene auf der anderen Seite. Die Frage ist dann natürlich, was folgt daraus für die Wachstumspolitik? Die Schiene führt dann zu weiterem Wachstum, weil darüber dann andere Privatunternehmen Güter verschiffen können, nicht verschiffen, sondern natürlich per Bahn verschicken können. Aber das ist natürlich die relevante Frage. Und deswegen lasten Schulden auch nicht per se auf kommenden Generationen, sondern es kommt natürlich darauf an, was man damit macht.
Wenn sie investiert werden, aber sie werden ja auch zum Teil verkonsumiert. Das war ja eine Diskussion im vierten Quartal 2025, unter anderem in der Unionsfraktion, auch von Ihnen angeführt, was die Renten Reform angeht, gilt das dafür dann auch? Oder muss man da stark unterscheiden, wofür eigentlich Schulden gemacht werden?
Das kommt immer drauf an, natürlich. Klar kann man dann gucken, welche Implikationen aus diesen Schulden folgen. Weil wenn wir jetzt sozusagen die Bundesregierung insgesamt angucken, wer kriegt die größte Entlastung von der schwarz-roten Bundesregierung? Das sind die Unternehmen bei der Körperschaftssteuersenkung, die nachweislich, es gab eine Metastudie von den Wissenschaftlern, den Ökonomen Philipp Heinberger, der hat quasi alle Studien analysiert, die es dazu gibt, dass Unternehmenssteuersenkungen nicht zu weiterem Wachstum führen. Und natürlich, wenn das die größte Entlastung ist für die Unternehmen und dann für die Reichsten, dann schiebt das natürlich nicht doll die Wirtschaft an. Da kann man natürlich mit dem Geld etwas anderes machen, was die Wirtschaft anschiebt und gleichzeitig den Menschen auch etwas bringt.
Gut, Frau Grimm, Sie haben es nochmal gehört, Sie haben ja selbst gesagt, wie wichtig die Unternehmenssteuerreform ist. Sind Sie sich sicher, dass das Geld, das dafür frei wird, dann tatsächlich auch in Wachstum fließt?
Ja, wir haben im Jahresgutachten des Sachverständigenrats das analysiert. Man sieht, dass es einen Wachstumseffekt gibt, aber in der langen Frist einen moderaten Wachstumseffekt. Das ist ein wichtiges Element eines Reformpakets, aber das kann nicht die einzige Reform bleiben. Und aktuell ist es ja so, dass die Unternehmenssteuersenkung noch aussteht. Es soll ja erst 2028 beginnen mit einem Prozentpunkt und dann Stück für Stück weitergehen. Da sind wir ja noch weit entfernt. Im Moment wird erstmal das Geld verkonsumiert. Man drückt sich, indem man diese Mittel verwendet, um Haushaltslöcher zu füllen. Und man hat jetzt mit dieser Rentenreform sogar noch zusätzlichen Ausgabendruck geschaffen. Und man drückt sich um Reformen in die richtige Richtung. Und das wird dazu führen, dass, für die nächsten Generationen die Situation deutlich unangenehmer wird, wenn wir nicht auf einen Wachstumspfad kommen. Und wie wir auf einen Wachstumspfad kommen, steht in der aktuellen Situation noch in den Sternen. Das Produktionspotenzial ist aktuell 0,3%. Also das Produktionspotenzial zeigt das Wachstum an, dass die Volkswirtschaft bei Normalauslastung an den Tag legen würde, 0,3%, und sinkt jetzt in Zukunft auf 0,1%. Dagegen müsste man anarbeiten. Und wenn das Produktionspotenzial sich nicht erhöht, dann können wir gar nicht nachhaltig, also langfristig im Bereich von 1,52% wachsen. Wie soll das funktionieren? Also durch diese schuldenfinanzierten Ausgaben passiert es definitiv nicht. Wir haben das jetzt in der Prognose für 2026 und 2027 gesehen. So viel passiert da nicht, obwohl wir in dieser Legislaturperiode 850 Milliarden Euro neue Schulden machen. Und das zeigt ja, am Staat und an den Staatsausgaben alleine wird es nicht gesunden, das Land. Wir müssen die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft verbessern, die traditionell so 88% der öffentlichen, der Gesamtinvestitionen beitragen. Wenn der Staat jetzt investieren würde, wenn die staatlichen Investitionen jetzt ansteigen, dann sind es vielleicht ein bisschen weniger als 88%. Aber ohne die privatwirtschaftlichen Investitionen wirklich in Gang zu bekommen, wird es nicht gelingen.
Gut, jetzt haben wir dieses Verhältnis privat-staatliche Investitionen auch noch mal gehört. Wir haben nur noch ganz wenig Zeit. Da hätte ich nur eine Frage. Wenn die Rentenkommission nicht das Ergebnis liefert, das Sie sich erhoffen, gibt es einen zweiten Aufstand in der Fraktion?
Ich gehe fest davon aus, dass die Rentenkommission ein gutes Ergebnis liefern wird und dass wir alle wissen, wir brauchen grundlegende Reformen in dem Land, in allen Sozialversicherungssystemen. Daran arbeiten wir jetzt. Und die Erwartungshaltung ist aber auch, dass wir es danach auch im Deutschen Bundestag umsetzen.
Gut, auch da werden wir ein Auge drauf haben und dann sehen wir uns auch vielleicht hier im Studio wieder. Ich bedanke mich bei Professorin Veronika Grimm, zugeschaltet aus Nürnberg, bei Ines Schwedner, bei Lukas Scholle und bei Pascal Rettich. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, bleiben Sie bei uns.